Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur täglichen Sportrundschau. Ein neues Format bei diesem Podcast, wo wir, beziehungsweise ich täglich auf die neuesten Sportthemen eingehen werde. Der normale Podcast, sprich die Bundesliga-Spieltags-Review und auch mal der hin und wieder mal was zu Counter-Strike und so weiter, wird weiterhin bestehen bleiben. Nichtsdestotrotz soll dieses Format 5 bis 6 Mal die Woche kommen und hier werden einfach die wichtigsten Sportthemen des Tages besprochen. Da die Zeit nicht für Fußball ist, trotzdem viele Transfers sind, starten wir direkt mit einem Donny van den Beek wechselt laut Telegraph für 45 Millionen Euro von Ajax Amsterdam ans Old Trafford zu Manchester United. Ein Transfer, welcher aus Sicht von Man United, wenn ich ihn einschätzen müsste, eher wenig Sinn ergibt. Schaut man sich das Mittelfeld an, hat man Pogba, McTominay, Fred, Fernandes, Pereira, Mata. Und dazu das im Vergleich die zentral-defensive Position, da hat man nur Matic. ManU spielt da bekanntlich ein 4-1-2-3-System, sprich man hat ein ZDM, zwei Zentralmittelfeldspieler, zwei Flügelspieler, einen Stürmer. Im Sturm spielt er meistens Rashford und von links und rechts kommen Greenwood und Martial. Deswegen sind die Positionen im ZM eigentlich schon exzellent besetzt mit Pogba und Fernandes. Klar, aber Manchester United allein schon in der Liga 38 Spiele, dann kommen noch Champions League mindestens 4 dazu, da kommen noch FA Cup, EFL Cup dazu, sprich es kommen noch, die werden auf ihre 60 Saisonspiele kommen, der Kader muss breit sein. Nichtsdestotrotz 45 Millionen Euro, der Preis ist denke ich mal solide für beide Seiten, sprich wenn man sich die aktuellen Transferverhältnisse anschaut, ist dieser Preis gerechtfertigt für Van den Beek. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hätte man sich auf anderen Positionen mehr verstärken müssen, besonders wenn man sich mal die Linksverteidigerposition anschaut mit Shaw oder die Innenverteidigerposition mit Maguire und Bailey. Klar war Maguire teuer, nichtsdestotrotz wissen wir alle die Zeit, was Maguire da spielt, und das ist nicht wirklich gut und deswegen hätte man vielleicht eine andere Position eher benötigt und der Transfer ist eher ja nicht unbedingt notwendig gewesen. Kommen wir direkt nach Deutschland. Kai Havertz war nicht beim Leistungscheck von Bayer Leverkusen anwesend. Der Transfer steht zu Chelsea, steht kurz bevor. Bis zu 100 Millionen Euro erwarten Leverkusen. Havertz ist dann heute zur Nationalmannschaft gereist, die sich heute getroffen hat, ähnlich wie Rüdiger und Timo Werner, die auch beide anwesend sind bei der Nationalmannschaft. Der Transfer steht kurz bevor. Leverkusen kann mit den 100 Millionen einiges einkaufen. Ist ja schon lange klar, beziehungsweise ist schon recht lange klar, dass Havertz definitiv Leverkusen verlassen möchte. Es war noch recht unklar, wohin. Er geht wohl jetzt an die Stamford Bridge zu Chelsea, wird dann zwei interessante London-Derbys haben gegen Arsenal und gegen die Spurs. Wird dann auch ein gutes Team um sich rum haben, besonders mit Werner würde ich gut verstehen. Chelsea überlegt ja auch, Donnarumma gegen Kepa zu tauschen. Ob das Arsenal wieder mitmachen möchte, ist die andere Frage. Denn Donnarumma steht vor einer Vertragsverlängerung. Nichtsdestotrotz wird Leverkusen sich dann nochmal Ersatz auf der zentral offensiven Position suchen müssen. Und es wird schwer, auch einen Ersatz zu finden, der Kai Havertz ersetzen kann. Das war es aber nicht mit Leverkusen News. Denn weitere 27 Millionen Euro erwarten Leverkusen durch den Verkauf von Kevin Volland. Nach langen Vertragsverhandlungen kamen Volland und Leverkusen nicht überein. Der Mittelstürmer wird zu Niko Kovacs Monegassen wechseln. Volland war jetzt knapp 4 Jahre in Leverkusen, kam von der TSG Hoffenheim, hat dort eine sehr solide Arbeit geleistet. Hinter ihm stand noch oft Alario im Sturm. Und ich kann mir Alario da vor allem den Verein verlassen. Und ja, ich tue mir damit schwer zu sagen, wie sie damit umgehen sollten. Der Vertrag von Volland wird nächstes Jahr ausgelaufen. Man hatte sehr viele und lange Verhandlungen, war seit einigen Monaten Gesprächen. Am Ende kam man nicht zusammen. Und ich denke mal, Monaco ist jetzt kein wirkliches Upgrade für Volland. Er wird nicht international spielen. Bei Leverkusen hätte er auch zumindest Europa League spielen können. Klar, 27 Millionen Euro sind ein guter Deal. Vor allem, wenn man jetzt mal vergleicht mit Thiago von Bayern, der für 30 Millionen gehen soll. Aber einen Volland zu ersetzen, wird nicht leicht. Kann man kurz noch die Daten aufrufen. Also, für Leverkusen traf der Münchner in 148 Pflichtspielen 50 Mal und bereitete derweil 32 Tore vor. Sprich mal 82 Torbeteiligungen in 148 Spielen. was ein Wert ist, den wenige Stürmer erreichen können. In dieser Saison sah es dann ein bisschen schlecht aus. Er war am Anfang der Saison verletzt. Nichtsdestotrotz kam er in 27 Spielen auf 10 Tore und 8 Vorlagen. Und einen Kevin Volland zu ersetzen, wird sehr, sehr schwer. Leverkusen möchte ihn ersetzen und das durch Patrick Schick. Patrick Schick war an Leipzig ausgeliehen von der AS Roma und wird gerne weiterhin in der Bundesliga spielen. Die Roma würde ihn auch gerne loswerden für um die 25 Millionen, denn AS Rom hat da große Geldknappheit vorhanden, sprich man hat ähnlich wie andere Vereine aktuell nicht viel Geld durch die Corona-Krise und würde deswegen gerne Patrick Schick abgeben. Patrick Schick ist wie gesagt einer jetzt ausgeliehen gewesen, Leipzig hätte ihn auch gerne verpflichtet und auch ihn über diese kommende Saison gehalten, doch man kam irgendwie nicht überein mit dem Verein, deswegen muss Leipzig sich jetzt einen anderen Stürmer suchen. In 22 Pflichtspielen kam der Tscheche auf 10 Tore und 2 Vorlagen in der Bundesliga und hat auch ordentlich geknipst. Sprich, das soll der 1:1 Ersatz werden. Alario darf auch noch gehen und es herrscht ein großer Umbruch in Leverkusen. Aktuell kann ich es mir schwer vorstellen, dass sie nächstes Jahr beziehungsweise in der Saison 2021-22 Champions League spielen werden. Havertz zu setzen wird schwer. Volland zu setzen mit dieser Transferbilanz wird genauso schwer. Und wo wir noch kurz Monaco angesprochen haben. Monaco hat gestern die Ligue 1 Spieltag schon am zweiten Spieltag die erste Mal 3 Punkte einfahren können. In der 22. Minute knipste Badiashile zum 1:0. Das war auch der Endstand. Ebenfalls sollen bei Niko Kovac jetzt noch Kevin Vogt kommen, den er schon lange auf der Liste hat. Der ist ja aktuell an Bremen ausgeliehen. Da gibt es ja auch Probleme, ob Bremen irgendwann verpflichten muss, wenn nächstes Jahr nochmal die Klasse gehalten wird und so weiter. Und ebenfalls soll Mario Götze auf der Liste stehen. Der Spieler bzw. Götze, der WM-Held, ist immer noch vereinslos und hat keinen Vertrag aktuell nirgendwo und ist deswegen sehr interessiert, nach Monaco zu wechseln mit seiner kleinen Familie. Des Weiteren kommen wir jetzt auf André Silva zu sprechen. André Silva wurde vor der Saison 2019-20 von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis verpflichtet. Nun berichtet die Bild, dass die Hessen große Fortschritte bei den Verhandlungen machen. Nach der Corona-Pause war ja André Silva der beste Spieler in der ganzen Bundesliga, die meisten Tore erzielt. Insgesamt kam der Portugiese in 25 Pflichtspielen auf 16 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Er machte sich zum Ende hin sehr gut, im Gegensatz ging dazu ja Rebic zu AC Milan, sprich man eigentlich prinzipiell nur die Spieler getauscht. Am Ende war es vielleicht kein schlechter Tausch für beide Seiten. Rebic wird ja auch sehr wahrscheinlich von AC Milan verpflichtet werden. Mailand hat großes Interesse daran, den Kroaten über die Saison 2020-21 zu halten. Es waren ja bei beiden Spielern 2 Jahresleihen. Und das gleiche geht für Silva. Sein Marktwert ist bei um die 25 Millionen. Damit ist er zu rechnen, dass Frankfurt um die 25 Millionen zahlen muss. Eins der größten italienischen Talente, Sandro Tonali, hat sich gegen Inter Mailand entschieden und wird zum Stadtkonkurrenten AC Mailand wechseln. Das war noch ein recht großer Transfer. Und jetzt kommen wir wohl zu einer Saga, die noch sehr lange gehen kann. Die La Liga hat entschieden, dass der Vertrag von Leo Messi nicht nichtig ist und die Aufstiegssumme weiterhin bei 700 Millionen Euro liegen wird. Sprich, Messi darf Stand jetzt den Verein nicht für ablösefrei, sprich für 0 Euro verlassen. Beim obligatorischen Corona-Test vor dem Trainingsstart am Sonntag taucht der auch nicht auf. Interessanter Fakt zu der ganzen Saga, man spekuliert viel, aber man weiß am Ende recht wenig. Der Messi hat sich noch nie selber zu diesem Thema geäußert. Er stand nie vor den Pressevertretern, hat nie irgendwie Fragen beantwortet, hat dann nie irgendwie geäußert, ob er unbedingt gehen möchte. Klar ist das ein Statement, nicht zum Corona-Test zu gehen, aber es ist auch ein Statement, noch nicht gesprochen zu haben. Sprich, als Barcelona-Fan kann man weiterhin hoffen, dass er einfach hofft, dass Bartomeu geht und er damit wieder bei Barcelona spielen wird. Wie realistisch es ist, ist die andere Frage. Die Frage ist auch, wie das jetzt mit dem Vertrag aussieht, ob er da rauskommt, ob er nicht rauskommt. Das bleibt alles abzuwarten. Das kann auch sich Wochen ziehen. Jetzt wird es sehr wahrscheinlich irgendwann vor Gericht gehen. Die werden das entscheiden. Klar, die La Liga, dass sie zum Verein der Barcelona ist völlig normal. Das war zu erwarten. Jetzt muss es irgendein Unabhängiger entscheiden, ob dieser Vertrag nichtig ist oder halt eben nicht. Gehen wir weg zum Fußball, vom Fußball und kommen auf die Formel 1 zu sprechen, denn Lewis Hamilton hat den nächsten Sieg eingefahren. Jetzt ist er nur 2 Siege vom Schumacher-Rekord entfernt. Er sicherte sich den Sieg in Spa-Francorchamps in Belgien vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen hat das Podium vollendet. Eine Negativüberraschung, wenn man es überhaupt noch so sagen kann, war mal wieder die Ferraris im dritten freien Training. Am Samstagmorgen war Sebastian Vettel letzter. Man kam dann beim Qualifying gerade so in Q2 rein. Und jetzt gab es die nächste Blamage. 13. Platz für Vettel, 14. Platz für Charles Leclerc. Aus Sicht von Ferrari darf man wohl sehr froh sein, dass das Rennen nächste Woche in Monza das tausendste Rennen aus Sicht von Ferrari ein Geisterrennen ist. Wäre Ferrari weiterhin so schnell wie aktuell, gäbe es da sehr wahrscheinlich viele Pfiffe. Vettel wird das Team verlassen, Leclerc wird bleiben. Am Ende muss da einiges getan werden. Vettel war auch sehr frustriert, macht mittlerweile sehr sarkastische Witze in den Medien über Ferrari, über das Team und allgemein über die Situation, was natürlich verständlich ist, wenn man so tief in so einer Krise gefangen ist. Wieder keine Punkte für Ferrari. Ob sie überhaupt noch in den Top 3, Top 4 der Konstruktion landen können, bleibt abzuwarten. Das scheint aktuell sehr, sehr unrealistisch zu sein, besonders wenn man bedenkt, dass Charles Leclerc letztes Jahr noch in Spa gewonnen hat und Ferrari da so gesehen das beste Team war. Dies Jahr schlechter als die Williams teilweise. Das ist schon eine Ansage. Kommen wir auf Tennis zu sprechen. Die US Open starten heute am Montag in New York, wo ja lange fraglich war, ob die stattfinden. Am Ende werden sie stattfinden. Aber ohne Roger Federer und Rafael Nadal, das erste Major seit Jahren, ohne die beiden großen Legenden. Ich möchte in diesem Podcast kurz auf die deutschen Spieler bzw. Spielerinnen zu sprechen kommen. Wir haben zum einen Dominik Köpfer gegen Fritz in Runde 1. Dominik Köpfer konnte sich leider nicht für Cincinnati qualifizieren. Cincinnati war das letzte Turnier vor der US Open vergangene Woche, sprich, die ging am Samstag zu Ende, wo Novak Djokovic sich im Finale gegen Raonic durchsetzen konnte. Gegen Fritz, der 19 gesetzt ist, da ist er natürlich großer Underdog. Dann Kurwitz, deutscher Halbpole, der bei seiner ersten US Open-Teilnahme auf Foucault trifft, ein Pole, der in Runde 1 rausgeflogen ist in Cincinnati, auch letztes Jahr bei den US Open schon in Runde 1 rausgeflogen ist. Gückewitz konnte aus deutscher Sicht bei den Exhibition, die es schon jetzt länger wieder in Deutschland gibt, sehr gute bzw. solide Ergebnisse einfahren. Klar ist die Chance weiterhin gering, dass er Hukac irgendwie besiegen kann. Nichtsdestotrotz kann es einem Hoffnung machen, dass er schon letztes Jahr in New York nicht unbedingt sehr stark war. Vielleicht auch dieses Jahr nicht der stärkste Spieler. Es ist nicht vielleicht, Hartplatz ist vielleicht einfach nicht sein Ding. Er hat ja sehr gute Ergebnisse unter anderem bei Wimbledon eingefahren. Bei Cincinnati auch nicht gut gewesen. Er hat vorher nicht viele Exhibitions gespielt. Eine geringe Chance ist da, um zumindest, ja, vielleicht ein, zwei Sätze mitzunehmen. Bei den US Open, das werdet ihr ja wissen, werden Best of 5 Sätze gespielt, sprich, wer zuerst 3 hat. Nicht wie in anderen Turnieren, ATP, ATP Masters, wo nur Best of 3 gespielt wird. Kommen wir zu Deutsch Nummer 1, Alex Zverev, der wird auf Kevin Anderson treffen. Alex Zverev ist in Runde 1 bei Cincinnati rausgeflogen gegen Murray, hatte über 10 Doppelfehler. Er hatte ja mal vergangenes Jahr eine Phase zum Ende hin bei den ATP Finals. Kurz davor war das, bei den ATP Finals war er dann sehr stark, wo er immer in Runde 1 was rausgeflogen ist, weil er einfach seine Doppelprobleme nicht in den Griff bekommen hat. Wenn es jetzt so weitergeht, wird es gegen Kevin Anderson auch schwer, der ein sehr physischer Spieler ist, der mental auch gut ist, ist ein sehr erfahrener, einer gehört zur älteren Klasse, hat schon 6 Turniersiege einfahren können über die gesamten Jahre, über die letzten Jahre. Ist natürlich ein riesen Außenseiter, Kevin Anderson, aber über das Physische hat er auf jeden Fall eine Chance mitzuhalten, weil er auch körperlich sehr fit ist. Und dann muss halt Zverev das Mentale in den Griff kriegen, dass er nicht 10, 11, 12, 13, 14 Doppelfehler hat, sondern vielleicht weniger. Sonst kann es eng werden für Zverev. Trotzdem ist er natürlich Riesenfavorit in diesem Matchup. Kommen wir noch zum weiteren Deutschen zu sprechen, der heute antreten wird. Jan-Lennard Struff wird auf Martin Portero treffen. Struff hat in der vergangenen Woche das erste ATP Masters Viertelfinale seiner Karriere gespielt, ist dort gegen Djokovic rausgeflogen, war nicht zufrieden mit seiner Performance gegen Djokovic. Er ist natürlich großer Favorit Und konnte im 16. Finale schon wieder auf Djokovic treffen, sprich er muss zwei Runden gewinnen, um auf Djokovic treffen zu können. Da könnte es eine Revanche geben, da sind die Chancen eher gering, aber erstmal jetzt Runde 1 und Runde 2 schaffen. Dann kommen wir aufs nächste zu sprechen bei den Frauen. Anjelique Kerber gegen Tomajevic. Anjelique Kerber hat lange mit der Teilnahme gezögert, war sich nicht im Sicheren, ob sie überhaupt spielen soll. Hat bis jetzt dato auch noch kein Turnier gespielt, war in Quarantäne jetzt in New York, ähnlich wie Julia Görges, andere Spieler auch noch. Kerber, Görges macht nicht mit, Kerber war in Quarantäne, genau. Genau, sie ist hier trotzdem die Favoritin, aber auch hier ist eine Überraschung leider nicht ausgeschlossen. Anneliese Friedsam ist auch Außenseiterin ihrer ersten Runde gegen Dolide. Sie ist in der Qualifikation für Prag und Cincinnati zuletzt gescheitert, die Deutsche. Ist in keiner guten Verfassung, deswegen große Außenseiterin. Da haben wir noch Bakes gegen Korpatov, gegen Korpatsch, Entschuldigung. Korpatsch ist die deutsche Spielerin. Bakes hat schon viele Teilnahmen an großen Turnieren verbuchen können. Korpatsch, erste Major-Teilnahme, beziehungsweise erste Grand Slam-Teilnahme. Hat sehr, sehr gute Exhibitions gespielt, auch eine gewinnen können. Nichtsdestotrotz, aufgrund ihrer Erfahrung, sehr, sehr große Außenseiterin. Das war's mit dem Tennis-Part. Jetzt kommen wir noch auf die NBA zu sprechen. Gestern haben die Boston Celtics gegen die Toronto Raptors gespielt und die Boston Celtics haben mit 112 zu 94 gewonnen. Marcus Smart und Jason Tatum mit 21 Punkten. Beide mit, also insgesamt mit 42 Punkten. Die Raptors mit einer überraschend schlechten Verteidigung. Das war aber nicht das große Problem. Sondern eher der Dreier war das Problem. 10 von 40 Dreier sind nur reingegangen. Serge Ibaka hatte einige von direkt am Anfang. Am Ende ist nichts reingeflogen. Warte, Fred van Vliet mit nur 11 Punkten. Siakam mit nur 13 Punkten. Siakam ist dieser Spieler, der jetzt in den Playoffs in die Paint eintreten muss. Sprich, er muss diese Rolle von Kawhi Leonard übernehmen. Kawhi Leonard, der letztes Jahr Finals MVP wurde, letztes Jahr die Championship gemeinsam mit Toronto gewinnen konnte, da zum großen Helden wurde in Kanada. Jetzt bei Los Angeles Clippers spielt. Er war der, der einfach in wichtigen Momenten, in wichtigen Spielen immer die Punkte geliefert hat, wie auch gestern gegen die Dallas Mavericks. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Pascal Siakam ist der Spieler, der jetzt scoren muss. Ähnlich von Vliet, der letztes Jahr über 20 Punkten in den Finals aufgelegt hat, der auch einfach seine Dreier treffen muss. Man hat im Gegensatz dazu die Celtics, die in die 17 von 39 Dreiern getroffen haben. Eine sehr gute Leistung. Am Dienstag kommt es zum nächsten Match zwischen den beiden. Das ist schon eine faustdicke Überraschung. Kemba Walker war auch sehr gut. Kemba Walker ist der neue Anführer von Team der Celtics und der macht das auch sehr gut und führt sein Team sehr gut an. Man hat das Gefühl, die Teamchemie, die stimmt bei dem Team. Das war ja, wo Kyrie Irving zuletzt da war, vielleicht nicht immer der Fall, dass die Teamchemie überragend war. Pascal Siakam muss, wie gesagt, überzeugen. Van Vliet auch und natürlich auch Lowry, der weniger floppen muss und mehr punkten muss. Kurzen Nachtrag, man hatte natürlich noch die Los Angeles Lakers gegen die Trailblazers am Sonntagabend. Von Samstag auf Sonntag. Nach 0-1 haben die Lakers die Serie noch mit 4-1 gewonnen. Historisch war natürlich der Einzug von den Blazers überhaupt in die Playoffs, wo Dame zuvor gesagt hat, er kommt nur in die Bubble nach Orlando, wenn er überhaupt eine Chance hat. Am Ende hat man 6 Siegen und 2 Niederlagen in der restlichen 8 Regular Season Games verbuchen können. Dann das Play-In sofort gewonnen gegen die Memphis Grizzlies und somit sofort eingezogen in die Playoffs. Dort das erste Spiel auch noch gewonnen, wo man dachte, geht da was? Da hat sich Dame leider im zweiten Spiel direkt verletzt, beziehungsweise ging schon verletzt ins erste Spiel, hatte Probleme mit einem Daumen, der ein bisschen krumm stand. Und das ändert natürlich auch den ganzen Wurf, wenn du einfach nicht gewohnt werfen kannst mit deinem Daumen, weil du da Schmerzen hast oder da auch ein bisschen krumm ist. Hat es dann versucht, musste dann in Game 3 und Game 4 vorzeitig raus. Nichtsdestotrotz auch eine starke Serie von McCollum, der auch nochmal 36 gepunktet hat. Carmelo Anthony gegen seinen Kollegen LBJ LeBron mit 27 Punkten nochmal im letzten Spiel hervorzuheben, sind nichtsdestotrotz die Leistung von Anthony Davis 43 Punkte, 9 Rebounds und LeBron 36 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, sprich ein Triple-Double. Die interessanteste Serie, vielleicht eine der interessantesten, sagen wir so, die interessanteste könnte Utah gegen Denver sein, war die Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks, wo die Dallas Mavericks jetzt mit 4-2 rausgeflogen sind, das letzte Spiel 111 zu 97 verloren. Kommen wir direkt mal auf den Verlauf zu sprechen. Da ist was Interessantes passiert. Direkt in der ersten Viertel hat Morris Luka Doncic zweimal auf den Kopf geschlagen, wurde ejected, sprich rausgeworfen. Bereits im Game zuvor hat man gemunkelt, ob es dann eine Verletzung gab, die vielleicht extra war, beziehungsweise versucht wurde von Morris an Doncic. Doncic hat auch gesagt, er redet nicht mit solchen Spielern wie ihn. Sprich, hinter den Kulissen haben die beiden auch nicht die beste Beziehung. Haben die Mavericks das erste Viertel dann gewonnen daraufhin. Im zweiten Viertel haben dann die Clippers aufgetreten, dann im dritten Viertel ein 20-3 Lauf von den Clippers, sprich, da hatte man insgesamt 25 Punkte durch Vorsprung. Zum Ende kamen die Mavericks nochmal auf 6 dran. Trotzdem am Ende mit 14 verloren. Doncic mit 38 Punkten, Kawhi mit 33 Punkten, 14 Rebounds. Die Mavericks sollte man trotzdem loben. Man darf nicht vergessen, sie haben 3 der 6 Spiele ohne ihren Co-Star Kristaps Porzingis gewonnen. Ein Team besteht ja meistens aus 3 Stars. Bei den Mavs sind es aktuell 2. Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Und 3 Spiele ohne Porzingis gespielt. Und am Ende trotzdem noch ein Spiel gewinnen können. Das ist schon sehr stark. Kristaps hatte Probleme mit seinem Knie. Hatte Schmerzen im Knie. Ist jetzt aus den Playoffs. Wäre sowieso auch nach dem Gewinn der Serie gegen die Clippers raus gewesen. Ja, Kawhi ist damit der erste Spieler seit Gary Payton im Jahr 2000 mit 30 Punkten, 30 Pluspunkten, 10 oder mehr Rebound, 5 oder mehr Assists und 5 oder mehr Steals in den Playoffs. Auch Doncic historisch, trotz Verletzung am Fuß, im Durchschnitt 31 Punkte, 9,8 Rebounds und 8,6 Assists pro Spiel. Dann bist du der jüngste Spieler aller Zeit mit einem 40-Punkte-Triple-Double in den Playoffs, jüngster Spieler mit einem Game-Winner in den Playoffs und der neuntjüngste Spieler in der Geschichte der NBA mit einem Triple-Double in den Playoffs. Sprich, der Junge macht weiter und schafft weiter Historisches. Kommen wir zum letzten Spiel zu sprechen. Ja, Mary, 50 Punkte zum zweiten Mal in 3 Spielen. Das vorherige Spiel waren 42 Punkte, das davor waren 50 Punkte, wo er erstmals gemeinsam mit Donovan Mitchell einen Rekord schaffte. Sprich, 2 Spieler in den Playoffs gegeneinander, jeweils mit 50 Punkten. Beide averagen jetzt um die Donovan 37, Murray auch um die 35. Murray ist damit der erste Spieler seit Iverson mit 3 40 Punkten Spielen in Folge in den Playoffs. Er wird zum richtigen Star in Denver, löst damit Jokic gewisserweise in diesen Playoffs als Star ab. Auch Donovan Mitchell mit 44 Punkten am Ende gewann. Utah, wie gesagt, mit 12 Punkten Vorsprung. Die Serie steht da mit 3-1. Utah war schon 3-1 vorne. Es war ein sehr schönes Spiel. Es gab viele schön rausgespielte offene Dreier. Beide haben, glaube ich, 50% von der Dreierlinie getroffen. Sprich, überragende Trefferquoten. Aus dem Feld war dann Utah auch nicht schlechter als Denver. Man hat 4 hohe Anspieler auf Gobert versucht. Die gingen am Ende nicht gut. Gobert hatte, glaube ich, zum Ende nur 12 Punkte, was auch sehr untypisch ist für seinen Spieler seiner Klasse. Jokic mit 22 Punkten. Nichtsdestotrotz macht Murray sich aktuell zum Star. Murray mit 40 Punkten im Schnitt, beziehungsweise jetzt über die letzten Spiele um die 46 müssten es gewesen sein. Das ist schon eine Hausnummer und er wird wirklich zum Star in Denver, er wird wirklich zum Star in der NBA. Stars werden, wie viele Experten unter anderem Stephen A. sagt, nicht in der Regular Season gemacht, sondern in den Playoffs. Und er macht sich mit diesen Leistungen zum Star. Das war's mit der ersten Sportrundschau. Lasst gern Feedback da auf Twitter, wird in der Beschreibung verlinkt. Schreibt, was euch gefällt, was man verbessern kann. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.